ich kann es zum Reflektieren verwenden in Bezug auf meine Tätigkeit in dem Unternehmen, was selbstorganisiert arbeitet.
Und wo kann er diese ganzen Gewohnheiten, über die er spricht im Buch, wo kann er die einsetzen? Also auch wenn ich vielleicht in der Gewohnheit nicht gleich so greifen konnte, was meint er jetzt damit oder worauf kann man es noch beziehen, fand ich diese Beispiele immer sehr hilfreich, um das einordnen zu können.
Wir haben Visionen, wie wir Lehrkräften helfen wollen und darum geht es mal in Punkt 1 und nicht, was ich halt gerne als Rolle machen würde.
Hallo und willkommen zu 2 um 9. Wir sind Berenike und Fabian von Schoolcraft, einem Sozialunternehmen im Bildungsbereich. Bei Schoolcraft entwickeln wir mit dem Worksheet Crafter eine Software, mit der Lehrkräfte differenziertes Unterrichtsmaterial erstellen können. In unserem Unternehmen leben wir Selbstorganisation nach dem Vorbild von Frédéric Laloux. Und in diesem Podcast teilen wir beide unsere Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Sozialunternehmertum und unserer selbstorganisierten Arbeitsweise. Viel Spaß beim Zuhören!
Hallöchen, Berenike.
Ja, Fabian, grüß dich.
Hi, hi.
Was geht heute? Was steht auf dem Plan?
Was steht? Wir haben uns heute ein besonderes Thema überlegt für die Folge. Wir wollen heute mal drüber reden, welche Bücher für die Selbstsorger spannend sind oder welche uns inspiriert haben und mal eins davon schnappen, mal reindiven. Und heute bin ich dran.
Mhm. Du hast eins geschnappt.
Mhm. Ich habe mir 3 Bücher überlegt gehabt zur Auswahl. Und eins davon nehme ich. Das erste ist Hänsel und Gretel. Was lachst du jetzt?
Nee, Entschuldigung.
Das zweite ist der Dirke Weltatlas.
Der Mercedes unter den Atlanten.
Eben, und der hat mich sehr inspiriert bei der Selbstsorger. Und das dritte ist 7 Habits of Highly Effective People von Stephen Covey. Mm. Und ich habe lange überlegt, aber ich würde das Letztere nehmen.
Okay.
Ja, ist in Ordnung für dich.
Ich habe kurz gedacht, wir machen jetzt schon eins diese Inhaltsanalyse mit Märchen und was die eigentlich so mit Kindheit zu tun haben. Aber das können wir uns fürs nächste Mal überlegen. Vielleicht nehme ich mit an Hänsel und Gretel. Fabian, Stephen Covey, der ist uns ja hier schon mal über den Weg gelaufen, würde ich meinen. Für alle aufmerksamen ZuhörerInnen da draußen, das habt ihr bestimmt auch mitbekommen. Stephen Covey haben wir schon mal. Proaktivität.
Au.
Ja. Fabian, hast dich ja gut vorbereitet. Ich bin gespannt.
Ja, also warum habe ich das Buch genommen? Weil es für mich tatsächlich für die Selbstsorge einige wertvolle Inputs mitgebracht hat. Also ich finde das Buch gut, aber für die Selbstsorger passt schon richtig gut rein bezüglich Mindset und Co. Aber bevor wir einsteigen, und du kannst jederzeit reingrätschen, Berenike.
Mach ich auch, ich bin schon fast dabei, ja.
Aber halt davor die Hand strecken. Also wie in der Schule, genau. Bevor wir jetzt irgendwie einsteigen, Selbstsorger und warum und wieso, erstmal zum Buch allgemein, weil das Buch kennen ja vielleicht gar nicht alle. Und es hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, weil das ist von 1989.
Mhm.
Gell?
Ja. Hm. Fabian. 36 Jahre alt.
Was über 30. Und von einem Burschen namens Stephen R. Covey. Mhm. Ich finde ehrlich gesagt den Titel total doof. Also 7 Habits of Highly Effective People. Weil ich finde, darum geht's gar nicht. Also ich finde, da geht's eigentlich darum, wie führe ich ein gutes Leben? Wie kann ich mein Leben gestalten? Die hätten mich mal fragen sollen nach dem Titel. Aber es heißt halt mal so, ja.
Wenn wir es auf Deutsch kaufen, wie war das?
7 Wege der Effektivität.
Okay. Mhm.
Das heißt, es geht so allgemein, wie habe ich ein gutes Leben, wie kann ich mein Leben gestalten? Und es ist schwierig zusammenzufassen, so ganz grob. Es gibt ein zugrunde liegendes Motto und es gibt 7 Gewohnheiten, die da drin erklärt werden. Und das zugrunde liegende, nicht Motto, sondern der zugrunde liegende Blickwinkel ist, dass Covey sagt oder mal darstellt, der erfindet nicht so viel neu, der fasst einfach gut zusammen, dass es 2 grundlegende Arten und Weisen gibt, wie man sein Leben gestalten kann. Nämlich entweder, er nennt es, glaube ich, Persönlichkeitsethik oder Charakterethik. Und das eine ist, ich eigne mir Techniken an, mit denen ich schnelle Erfolge erzielen kann, die dann vielleicht auch mal manipulativ sind. Also so Tricks und Hacks und irgendwelche Techniken eben. Und das andere ist, ich arbeite dran, meinen Charakter zu ändern und versuche mir gewisse Prinzipien tief innerlich zu verwurzeln. So, das geht schon sehr ins Philosophische, aber so habe ich für mich mal mitgenommen. Das ist, finde ich, so das Fundament von dem Buch. Und du kennst es ja auch, du kannst gerne reingehen, der nicht geht. Würdest du dazu stimmen, den Teil?
Definitiv.
Mal?
Ja, das ist so der Grundtenor, mit dem er einsteigt, ja.
Und darauf baut er ja dann verschiedene Habits, also verschiedene Gewohnheiten auf. Und die unterteilen sich in 2 Bereiche, nämlich einen im privaten und im öffentlichen Bereich. Und es geht eben in Summe eigentlich immer drin, finde ich, wie man ein gutes, selbstbestimmtes Leben führen kann, was niemandem aktiv wehtut, sondern eben einen selbst erfüllt und auch anderen zugutekommt. Und ich würde einmal jetzt durchgehen, weil dann ist, glaube ich, so die Idee des Buches klar. Beim ersten geht es darum, proaktiv zu sein. Das ist genau der Punkt, den wir letztes Mal in der Folge hatten. Also proaktiv durchs Leben gehen, also sich die Gewohnheit anzueignen. Das zweite Habit ist, schon von Beginn an das Ende in Sicht zu haben. Das heißt, sich im Voraus zu überlegen, wo man hin möchte und darauf hinarbeiten, anstatt einfach planlos, reaktiv durchs Leben zu steuern.
Also Stichwort Zielsetzung.
Zielsetzung, genau. Also das, ja, man kann es auch kurz formulieren und man kann labern wie ich.
Nö, nö, das ist ja, ich streue hier und da mal sowas ein.
Und das dritte ist, die wichtigen Dinge zuerst tun.
Die richtigen Prioritäten.
Stimmt, die richtigen Prioritäten setzen. Und dann schwenkt er um in diesen Public Victory, also in diesen öffentlichen Bereich, weil das waren jetzt private Themen, die einen selber betreffen. Und die anderen Gewohnheiten sind Win-Win zu denken, also immer zu überlegen, wie kann ich was erzeugen, was mir was bringt und der andere Person was bringt. Das ist Habit 4. Das fünfte ist, zuerst die andere Person zu verstehen, bevor man was tut. Also im Englischen, seek first to understand, then to be understood. Da geht es viel um Kommunikation. Und das sechste ist dann, Synergien zu schaffen als Gewohnheit, das sich anzueignen, zu gucken, wie kann ich Synergien schaffen mit anderen Menschen, anderen Institutionen, was auch immer. Und das siebte Habit ist eigentlich so ein Meta-Habit, was er auch so drumherum gebaut hat im Bild, wie so ein Kreis, der alles umschließt, nämlich die eigene Säge schaufen. Mit dem Ball.
Sagte der Sensenmann.
Das ist der praktische Teil vom Buch, nee, sondern sich ständig weiterzuentwickeln. Also kontinuierliches Lernen, seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. So, und diese sieben Habits, die geben im Prinzip so eine Art bisschen Lebensführung vor. Gut. Damit mal grob das Buch. Aber die eigentliche Frage ist ja, was hat es mit Selbstsorge zu tun?
Ganz genau.
Aber ich muss das leider so erklären, weil sonst kann ich es nicht beschreiben, warum ich sage, das hat was mit Selbstsorge zu tun.
Total gut. Den Kontext setzen und jetzt loslegen.
Und da würde mich interessieren, wie du das dann siehst auch, ne? Ich habe so ein paar Sachen ausgepickt. Die Relevanz für dich Selbstsorge. Also was für mich ein zentraler Punkt ist, können wir vielleicht ein bisschen kurz erfassen, haben wir schon hatten, aber die Proaktivität. Also das ist bei Covey halt so ein Kern-Ding, das ist, glaube ich, nicht umsonst Habit Nummer 1. Dass es darum geht, das Leben proaktiv zu steuern. Ja, weil eben Covey behauptet, das glaube ich auch, dass es halt einen riesigen Unterschied macht, ob ich proaktiv durchs Leben durchgehe oder nicht. Und bei der Selbstsorge ist es für mich halt ein so zentraler Punkt, die Proaktivität. Also haben wir ja schon gehabt in der letzten Folge oder vorletzten, ohne Proaktivität klappt es halt nicht,
ja.
Weil das System darauf setzt.
Gerade die Selbstsorge. Richtig, ja. Und das haben wir, genau, wir müssen jetzt nicht noch im Detail wiederholen, was wir letztes Mal gesagt haben, aber genau das ist so der Grundstein von allem. Ohne funktioniert es nicht. Und das ist halt so cool, dass das diese erste Gewohnheit ist, die er reinbringt. Ja. Und das so als Grundstein legt.
Und deswegen ist es halt eigentlich total gutes Buch für Leute, die in der Selbstsorge sich tummeln wollen, weil es eben sofort im ersten Kapitel um was geht, was ganz zentral ist, damit das ganze Ding funktioniert. Und er gibt halt, finde ich, sehr gute Tipps auch, wie man in die Proaktivität reinkommt und was dabei wichtig ist. Also er beschreibt ja nicht nur, dass es wichtig ist, sondern er beschreibt ja auch, was man tun kann und wie man vorgeht.
Ja, es sind so wirklich so einfach gute Alltagsbeispiele auch, ne? Also er arbeitet total viel mit so Beispielen aus seinem Leben auch so. Also irgendwie ist er auch Familienvater und alles. Das hat mir immer ganz gut gefallen, dass er so auch die verschiedenen, ja, dieses Community Work bezeichnet es immer. Also wo ist er noch tätig außerhalb seiner Familie und außerhalb seiner eigentlichen Arbeit? Und wo kann er diese ganzen Gewohnheiten, über die er spricht im Buch, wo kann er die einsetzen? Und das hat für mich immer so ein, also auch wenn ich vielleicht eine Gewohnheit nicht gleich so greifen konnte, was meint er jetzt damit oder worauf kann man es noch beziehen, fand ich diese Beispiele immer sehr hilfreich, um das einordnen zu können.
Ja, die finde ich auch richtig gut. Und mir geht's so, wenn ich das Kapitel durchlese, dann fallen mir halt direkt Punkte ein von der Arbeit bei der Selbstsorge. Also das ist wie so ein Reflexionsmechanismus. Also nicht nur, dass ich da nochmal verstehe, was er meint, sondern ich kann es zum Reflektieren verwenden in Bezug auf meine Tätigkeit in dem Unternehmen, was selbstorganisiert arbeitet. Das finde ich sehr wertvoll. Mhm. Der zweite Punkt, den ich speziell für die Selbstorgan, also ganz ehrlich, fast alle Habits sind irgendwie relevant, aber den ich jetzt sehr relevant finde, ist der Punkt mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Also das Habit Nummer 7, Sharpen the Saw. Nicht jetzt nur, weil es so eine Meta-Gewohnheit ist, sondern weil es ebenfalls für Unternehmen, was selbstorganisiert arbeitet, super wichtig ist. Und da gibt's, finde ich, zwei Facetten. Also das eine ist, für die Mitarbeitenden. Ich will das gar nicht jetzt, in dem Fall macht die Trennung Sinn, mal kurz den Unterschied zu beleuchten. Weil dort spielt ja bei der Selbstsorge diese Potenzialentfaltung so eine große Rolle, als dass ich die Möglichkeit habe, reinzugehen. Und die Potenzialentfaltung, die geht einher, schrägstrich erfordert Entwicklung. Das ist sowohl was fachliche Kompetenz angeht, aber ich finde auch ganz viel im Persönlichkeitsentwicklungsbereich. Wenn ich sehe, wie manche im Team mehr Verantwortung übernehmen, neue Projekte angehen, wo ja dann Unsicherheiten drin sind, wo ich Sachen angehe, die ich noch gar nicht vielleicht kann, wo ich was lernen muss, dann bin ich eigentlich voll in diesem sharpen Dessert drin. Das geht, also ich finde, es lässt sich gar nicht trennen. Und das ist sicher bei jedem Unternehmen wichtig, aber wenn ich dieses sharpen Dessert fokussiert angehe, dann kann ich bei der Selbstorga viel mehr ausreizen, weil ich diese Potenzialentfaltung halt stärker nutzen kann. Also mal eine These von mir, interessiert, wie du das siehst.
Aha. Ich bin total dabei und das erinnert mich auch so an so ein paar Aussagen, die wir auch in den Vorfolgen schon mal gebracht haben, ne? Dass so dieses Potenzialentfaltung bei dir als Einzelperson im Unternehmen und dann aber auch so zu sehen, was machen denn die anderen? So, was lernst du von denen, wenn sie zum Beispiel sagen, ich übernehme dieses Projekt? Also das ist ja immer so dieses, also mich inspiriert das immer total und dann merke ich, oh, hier müsste ich auch noch drauf achten, boah, die Person, wie die zum Beispiel moderiert oder wie sie eine Projektleitung durchführt, wie sie irgendwelche Projekte aufsetzt oder so. Also weißt du, den Werdegang von anderen zu beobachten im Unternehmen, wie sie kontinuierlich daran weiterarbeiten, sich vielleicht noch eine Weiterbildung irgendwie draufpacken oder irgendwie noch einen Workshop besuchen. Da passiert so viel und dann passiert mit mir aber auch ganz viel. Also beobachte ich zumindest, weißt du, dass ich denke, wow, was geht da noch? Und deswegen finde ich auch dieses sharpende Saw immer wieder im Hinterkopf zu haben. Darum geht's ja, glaube ich, auch in dem Buch dann nochmal, so diese ganzen Gewohnheiten, die er so auflistet, irgendwie immer mit im Blick zu haben, also die nicht aus dem Blick zu verlieren. Es ist immer auch, also es klingt vielleicht erstmal ein bisschen überwältigend und vielleicht auch stressig, so dieses, ich muss immer auf die Proaktivität achten und immer, wie sagt er, begin with the end in mind, also das immer auf dem Schirm zu haben. Nur habe ich den Eindruck, das ist ja, das machst du in verschiedenen Lebenszyklen ja eh immer auch wieder sowieso. Und dieses Buch komprimiert es dann halt so darauf runter. Ja, und dieses, deswegen ist der letzte Habit, sharpen the saw, also die Säge zu schärfen, da immer wieder auf diese Gewohnheiten zu gucken, für die Selbstsorge auch unheimlich wichtig. Und bei den anderen halt auch drauf zu gucken, ja.
Mhm. Ja, also das sehe ich genauso. Das ist so zentral. Mhm. Und ich meine ja mit den Scheinwerfern, ja, also der eine Scheinwerfer hat für Mitarbeitenden, das trifft halt mich genauso zu, Mitarbeiterentwicklung, also exakt der gleiche Punkt und der Potenzialentfaltung. Für mich war das sharpen the saw insofern relevant, als dass ich ja dieses Loslassen dann musste. Also einfach nur, weil ich am Anfang alleine war und dann alles bei mir hatte. Und das war auch ein Schritt in meiner Persönlichkeitsentwicklung, wo mich zum Beispiel so ein Mastermind-Gruppe begleitet hat. Können wir vielleicht auch mal irgendwann mal noch einsteigen. Da musste ich meine Säge auch gut schaufeln, um Gewohnheiten abzulegen oder, keine Ahnung, mir mehr vertrauen, anderen mehr vertrauen. Und da hat es mir auch sehr geholfen, einfach dieser Gedanke des als Gewohnheit zu sehen und immer wieder aktiv reinzugehen und zu überlegen, wo habe ich es da bei mir noch, wo muss ich ansetzen, um das Loslassen noch besser hinzukriegen? Oder wie kann ich auch den Übergang gut gestalten? Aber mir geht es auch viel um dieses persönliche Mindset da dabei, weil darum geht es ja bei diesem Weiterentwickeln, finde ich auch viel, neben dem Fachlichen, sich das Mindset anzueignen, was es braucht. Ja. Und das Dritte, und das Letzte, was ich rausgepickt habe, aber wie gesagt, man könnte noch viel mehr rauspicken, das Dritte ist für mich der Fokus auf das Wesentliche. Also dritte Relevanz, große Relevanz, die ich in diesem Buch für die Selbstorga sehe.
Welche Gewohnheitsnummer ist das?
Das ist Nummer 3, genau. Mhm. Put first things first. Mhm. Weil bei der Selbstorga ja schon tendenziell die Gefahr ist, sich zu verzetteln. Also die Gefahr ist größer als in klassischen Unternehmensformen, weil ich mehr Möglichkeiten habe und potenziell mehr Rollen habe, mir selber Rollen schaffen kann, in den Rollen ja viel Gestaltungsfreiheit habe und ich noch allgemeine Entscheidungen einfach treffen kann, ja, nur nach dem Beratungsprinzip. Das heißt, wir beobachten immer wieder, dass die Gefahr besteht, sich viel aufzuladen. Und für mich ist es ganz zentral, dass ich mir immer wieder dieses Put first things first vor Augen halte, gerade nur Selbstdrucker, dass ich mir überlege, okay, das Projekt klingt spannend, ich könnte es eben theoretisch angehen, das Selbstdrucker, mache ich es wirklich oder mache ich es nicht? Und ich hatte jetzt kürzlich so einen Fall, wo ich jetzt bei einem Projekt gesagt habe, ich bin gerne dabei, aber nicht vor April. Das ist so ein kleines Beispiel, aber das sind so deine Bausteine, die dann reinzahlen, wo ich sage, nee, das geht gar nicht, das andere ist wichtiger. Mhm. Und ohne das würde ich selbst sogar, finde ich, stark zu flattern.
Und ich finde, das kannst du auf so viele Also überhaupt schon mal dieses put first things first. Das kann man auf so viele Sachen übertragen. Also auf die ganze, keine Ahnung, deine Wochenorganisation schon mal übertragen, ne? Also Termine zu planen, da die Unterscheidung, was ist wichtig, was ist dringend, was ist wichtig und dringend. Also sowas schon mal. Und dann Stichwort Verzettelung, wenn du das nämlich hinbekommst, dann hast du höhere Chancen, dich nicht zu verzetteln, wenn du das quasi gut trennen kannst. Und was für mich aber auch damit reinzählt, spielt in das Thema Rollen rein. Also geht's quasi um, wenn du ein Projekt in einer Rolle anstoßen willst oder generell Projekte anstoßen willst, geht's da darum, dass vielleicht dein Lieblingsthema, deine Leidenschaft bedient wird, oder hast du Schoolcraft als first thing im Kopf? Weißt du, was ich meine? Also
oh ja, das ist
sich
so zentral.
So ehrlich reflektiert mit sich zu sein und sagen, okay, was, also wen denke ich hier zuerst mit? Weißt du? Mich mit meiner Rolle oder das Unternehmen? Was braucht das Unternehmen? Was braucht Schoolcraft? Ist es im Sinne von Schoolcraft? Weil das könnte ja auch passieren, ne? Das ist.
Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja. Und da gilt es ja genauso, stimmt. Also first things first heißt eben, es geht ja um das Unternehmen. Wir haben ja als Sozialunternehmen ein bestimmtes Ziel, was wir erreichen wollen.
Ja.
Wir haben Visionen, wie wir Lehrkräften helfen wollen, und darum geht's mal in Punkt eins und nicht, was ich halt gerne als Rolle machen würde.
Ja.
Reicht genauso. Stimmt, lässt sich also auf die Arbeit in der Rolle beziehen, aber auch schon auf das, welche Rollen habe ich eigentlich und welche gebe ich den Rollen untereinander.
Ja, und es lässt sich aber auch auf Zielsetzung oder Strategie. Also ich glaube, das ist natürlich was, das hat jetzt vielleicht dann wiederum nicht unbedingt was nur mit Selbstorga zu tun. Das ist natürlich für andere Unternehmensformen auch relevant, sich dann auch einfach zu entscheiden, so welchen strategischen Weg wollen wir einschlagen, welche Ziele wollen wir verfolgen und da auch zu gucken, was ist das wirklich, was das Unternehmen braucht oder was der Markt braucht oder keine Ahnung, was unsere Zielgruppe braucht, all diese Geschichten. Ja, Klarheit. Immer wieder Klarheit.
Ja, und das sind so die drei Punkte, die ich rausgesucht habe. Wie gesagt, die anderen sind auch relevant. Aber auch selbst die drei finde ich schon spannend. Ja, selbst die ist schon eine Verkettung. Also zum Beispiel, um zu wissen, was ich priorisiere, muss ich erstmal wissen, wo ich eigentlich hin will. Und dann muss ich aber auch proaktiv sein. Also das ist ja aus Kohle, die zahlen alle ineinander ein. Und wenn man die dann alle sich aneignet, dann multipliziert sich der Effekt ja auch noch. Hast du in Bezug auf, also du hast das Buch ja auch hier reingezogen, in Bezug auf Relevanz des Selbstsager noch irgendwas, was du noch reinwerfen möchtest?
Diese Gewohnheit Nummer 6, Synergien schaffen, finde ich, ist auch in der Selbstorga wichtiger denn je, wenn wir in Rollen arbeiten. So, weißt du, und das ist dann so ein bisschen auch wieder, finde ich, diese Verquickung mit Rollenzielen setzen und was sind Firmenziele, was zahlt in was ein? Wähle ich meine Ziele so aus, dass sie auch einen Effekt auf das, also ja, sowieso einen Effekt auf das Unternehmen, aber vielleicht auch auf die Unternehmensziele zum Beispiel oder meine Teamziele, wenn ich sage, vielleicht sind mir Unternehmensziele gerade zu hoch. Das schafft ja dann Synergien, weißt du, das andere zahlt in das eine ein, aber auch Synergien im Sinne von, hat vielleicht auch ein Team Ziele, an die sich ein anderes Team dranhängen kann. So, und dass sich da Synergien entwickeln. Oder erzählt hier jemand von einer Idee, die in einem anderen Team auch schon mal aufgekommen ist, die gesagt haben, aber ganz ehrlich, wir haben da schon mal irgendwie drüber nachgedacht und sind zu dem Schluss gekommen, das kann so nicht funktionieren. Und dann muss sich vielleicht die andere Person gar nicht mehr so auf den Gedankenweg machen, das alles nochmal neu zu bedenken. Also das können ja auch Synergien sein, die sich ergeben, so wie, hey, guck mal, da haben wir auch schon drüber nachgedacht, oder den einfach haben wir noch nicht. Weißt du, das so, aber das zählt wiederum auch ja für andere, nicht nur unbedingt nur Selbstorga. Dennoch ist es für mich, Synergien sind halt ein Knackpunkt.
Ich stimme dir völlig zu, Synergien sind essentiell auch bei der Selbstorga. Allgemein ist das Buch ja nicht nur für Selbstsorger gut, aber darum geht es mir auch nicht, sondern es gibt eben Aspekte, die, finde ich, da besonders wichtig sind. Und das Faszinierende ist ja, dass das Buch ja eben 89 geschrieben wurde. Das heißt, es ist ja eine Zeit, wo es das jetzt noch nicht irgendwie, ich glaube nicht, dass Kobe jetzt Selbstsorger im Kopf hatte. Ja. Aber trotzdem, erstens sind die ganzen Habits allgemeingültig wertvoll, aber bei der Organisationsform finde ich halt nochmal ein Stück wertvoller. Also erstmal kurz nochmal vielleicht zusammenfassend. Von diesen 7 Habits, alle haben eine Relevanz, aber welche mich jetzt bei der Selbstsorge besonders ansprechen, ist das Habit Nummer 7 mit Sharpen Desire, was diese Weiterentwicklung betrifft, weil das, finde ich, für die Potenzialentfaltung einfach, braucht es das einfach. Dann das Habit 1 mit der Proaktivität. Das haben wir schon zu Genüge besprochen, wie essentiell das ist. Und Habit 3 mit dem Fokus aufs Wesentliche. Weil es darum geht, sich nicht zu verzetteln und mit vielen Rollen gut klarzukommen und zu überlegen, was ist für die Firma wichtig. Und dann vor dem noch der Punkt mit den Synergien. gerade auch bei den Rollen und der Zielsetzung dann die Fragestellung ist, wie lege ich meine Ziele fest und wo stecke ich die Zeit rein und wie kann ich Synergien schaffen zwischen meinen Zielen, Teamzielen oder Unternehmenszielen. Aber wenn ich jetzt mal kurz rauszoome, was ich jetzt nicht speziell auf Selbstarbeit jetzt Orga bezogen, aber was ich noch eine wertvolle Ergänzung finde, ist, dass die Inhalte ja jetzt nicht von Covey erfunden wurden, sondern wenn man jetzt Literatur von älteren Leuten liest, wie Seneca oder sowas, dann findet sie ganz viel wieder.
Ältere,
genau, die sind jetzt schon ein paar hundert Jahre alt, genau. Und der greift eigentlich ganz viel von den Sachen auf. Der hat sie nur in den Business-Kontext oder in den Kern. Ist nicht in den Business-Kontext. Der hat sie anders zusammengefasst. Der hat eine Struktur reingebracht. Also nicht, dass jetzt bei Seneca oder so keine Struktur wäre. Also wer das lesen möchte, ich finde es super wertvoll. Aber es ist eine andere Struktur. Es ist eine Struktur, die, finde ich, ein bisschen leichter verständlich ist und mehr in die Welt transportiert wird, in der wir gerade eben sind. Geht auch was flöten, ja, so ist es nicht. Aber das, finde ich, hat er ziemlich gut gemacht, diesen Wissenstransfer zu übernehmen und die wertvollen Sachen auszupicken.
Ja.
Und das in was einzuflechten, was man dann ganz praktisch umsetzen kann. Kann man das andere auch, aber es ist auch eine andere Art und Weise, es nochmal zu präsentieren.
Mhm. Und es ist halt so ein, wie sagt man, Hands-on-Buch. Also du kannst halt damit so richtig arbeiten, denn ich glaube jetzt auch einfach in den etwas neueren Auflagen hat, glaube ich, der Sohn von Covey, der hat so ein bisschen alles weitergeführt und dann auch so ein paar Seiten hinzugefügt und man kann auch so ein paar Tests tatsächlich auch machen oder gibt so ein paar Reflexionsfragen mit, was ganz nett ist. Es gibt sogar auch ein Workbook dazu, wenn man sowas auch noch machen möchte. Also da ist nochmal so ein neuer, anderer Kosmos entstanden und es ist aber cool, weil du halt dann viel tiefer reingehen kannst und es gibt auch einen so ein Habit, dass da geht's um so ein Mission Statement zu machen, ne? Ist schon, ne? So ein
Mission Statement.
Und das ist eh sinnvoll, sich für sein Leben mal zu überlegen, wo stehe ich, wer bin ich, wer möchte ich morgen sein, wie kann ich da heute einzahlen. Das ist total hilfreich. Es ist für die Persönlichkeitsentwicklung super hilfreich, das Buch.
Ja, wir haben ja nicht ohne Grund bei uns eine Workshop-Reihe mit 7 Terminen gemacht, nur zu dem Buch, wo wir mit Begleitung alle 7 Habits einmal durch sind. Also für die Leute, die wollten, weil wir es also wertvoll achten.
Ja, also klare Empfehlung, dass das so ein Grundlagenbuch sein kann für Leute, die das interessiert, die 7 Wege der Effektivität.
Ja, würde mich interessieren, ob das andere auch so sehen oder eben das auch so gut finden oder anders sehen. Und beim nächsten Mal würde ich dann überlegen, ob ich entweder den Hänsel und Gretel oder den Dirke-Weltatlas nehme als Buch, wo wir dann auch in der Tiefe reinsteigen und gucken, was ist es für die Selbstsorge besonders relevant und so. Ist auch spannend, anders, aber echt auch gut. Ich habe da auch mir
wird wahrscheinlich ein bisschen kontroverser dann das Gespräch.
Meinst du, bist du dann nicht ganz, na okay, dann wird's ja umso cooler.
Also ich finde gerade mit der Hänsel und Gretel-Geschichte mit der Hexe, da müssen wir nochmal überlegen. Also weißt du, dass so, da gehen wir dann rein.
Verschieben wir nächstes Mal. Okay.
Ja. Wunderbar.
Ich finde, ja, du bist da viel zu skeptisch.
Du, Fabian, also das Bild der Hexe. Anyway, ich finde es großartig. Herr Gründer, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Mitarbeiter. Das ist voll lieb von Ihnen.
Das ist super. In your face. Schön, dass wir es besprochen haben, Fabian. Dass du heute hergekommen bist. Und dein Buch vorgestellt hast, hier bei uns im 2 um 9 Buchclub. Heute mal ein anderes Format.
Gerne geschehen, war mir eine Ehre. Ja, es ist so gerne gemacht. Ja, danke schön, dass ich kommen durfte. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
Wunderbar. Bis bald. Adieu.